Schönen Nachmittag. Danke, Sudha B., dass wir ein Gespräch führen dürfen. In Heil gab es einen Autor mit Namen Otto Grünmandl und der hat zur Behauptung ein menschliches Interview gesagt. Menschliches Interview ist schon ein Widerspruch in sich. Weshalb wir ja mehr ein Gespräch führen werden, denn ein Interview. Gleich als Einstieg natürlich eine Frage. Magdalena Kautz hat jetzt die kühne Behauptung aufgestellt, du seist eine lyrische Krimi-Autorin in diesem Buch. Kannst du dich mit dieser Gattung anfreunden?
Ja, also als Magdalena mir davon erzählt, von dieser Erfindung, Gattungserfindung erzählt hat, war ich tief beeindruckt, weil das hört man natürlich gerne, man habe eine Gattung erfunden. Lyrisch ist natürlich auch wundervoll. Als Krimi-Autorin würde ich mich niemals bezeichnen, weil das ja eine Form ist, die bestimmte Dinge voraussetzt, mit denen ich nicht unbedingt arbeite eigentlich. Ich konnte aber, als sie mir das erzählt hat, sofort was damit anfangen, wie sie drauf gekommen ist, weil es tatsächlich, glaube ich, dieses Buch, also ein Teil des Sogs, den das Buch entwickelt hat, einfach was mit einem Suspense-Effekt zu tun. Also mit diesem Andeuten von Dingen, die unausgesprochen bleiben, sich aber trotzdem auflösen. Und insofern kann ich da eine ganze Menge mit anfangen.
Verrätst du uns schon ein klein wenig vom Inhalt dieses Buches?
Ja, der Roman handelt von einem Kommunikationsversuch. Und zwar einem Kommunikationsversuch zwischen zwei Frauen, einer Mutter und einer Tochter, die beide, würde ich sagen, schwer gestört sind. Die Mutter ist Mitte 60, hat ihre Tochter aber sehr früh schon mit 16 bekommen und hat aufgrund von Ereignissen, die man erst im Verlaufe des Buchs dann erzählt bekommt, ein Symptom entwickelt. Sie spricht nicht, obwohl sie als organisch dazu in der Lage ist, schweigt sie. Und es gibt dann ein Ereignis, aufgrund dessen sie sich entschließt zu versuchen, doch wieder mit ihrer Tochter, die sie noch nie hat sprechen hören, zu kommunizieren. Und weil sie aber so ungerne spricht, verbal spricht, versucht sie es über alternative Kommunikationsmöglichkeiten. Also sie versucht Dinge zu zeigen, indem sie sich auf eine besondere Art kleidet, indem sie irgendwelche Gegenstände der Tochter gibt. Aber sie erklärt natürlich nie was dazu. Und die Tochter fängt dann an, sich mit diesen mit dieser Kleidung, mit den Fotos und so weiter auseinanderzusetzen, versteht aber nichts. Und gleichzeitig wehrt sie sich innerlich auch dagegen, dass dieses eingefahrene System des Schweigens zwischen ihr und ihrer Mutter aufbricht. Bin ich zu weit weg von mir? Ja. Aber angeschlossen. So besser? Ja. Insofern geht es in dem Buch eigentlich hauptsächlich darum, wie diese beiden Frauen darum ringen, sich zu verständigen, ohne das System, was zwischen ihnen über 43 Jahre lang, die Iris, die Tochter ist 43, entstanden ist, aufzugeben. Und wie es ausgeht, werde ich jetzt nicht erzählen.
Aber wir werden, um gleich in die Lesung zu gehen, den Einstieg ins Buch hören. Da wird Ihnen schon auffallen, dass es sprachlich zumindest drei ganz verschiedene Ausdrucksweisen gibt. Wir erleben die Handlung des Buches aus drei Perspektiven und da sehen wir schon, dass Sudha B. auch als Musikerin zu Werke gegangen ist und ganz verschiedene Rhythmik, verschiedene Sprachfarben ihren Personen zuordnet. Und damit bitte ich um die Lesung.
Vielen Dank. Nackt war ich schon beim ersten Mal. Vor 4 Jahren, als wir uns noch nicht kannten, als Nils ins Hinterzimmer der Apotheke stürmte und nicht ahnen konnte, weil er neu war, weil er nicht wusste, wie die Dinge, wer ich, weil er nicht ahnen konnte, dass Mareike mich dort hineingelassen hatte, wie es ihre Gewohnheit war, wie sie es fast immer tut, aus Freundschaft, Erbarmen, weil ich den Schmerz nicht mehr aushielt. Als Nils und ich uns kennenlernten, war das Erste, was er von mir sah, mein rechter Knöchel, nackt und von blutigen Schrammen übersät. Das Zweite war der Rest von mir. Mein unförmiger, verletzter, nahezu bewusstloser, gänzlich unbedeckter Körper. Denn ich reiße mir die Kleider vom Leib. Wenn es ganz schlimm ist, reiße ich mir die Kleider noch in der Apotheke vom Leib und reibe mich ein. dann lässt der Schmerz nach, dann weine ich. Wenn er mich für ein paar Stunden in einen bedeutungslosen Alltag entlässt, falle ich in mich hinein. So fühlt es sich an. Ich bin ein Kartenhaus, ein Gebilde aus Hölzchen. Ich bin ein altes Gerippe, das der Wind einmal zu oft vor sich hergetrieben hat, das nachhiebt, das mit einem leisen, kaum hörbaren Knacken auseinanderbricht, zerbröselt. Die Abwesenheit, die plötzliche Abwesenheit von Schmerz macht mich kraftlos, sie raubt mir die Orientierung. Mein Leben hat sich in eine Spirale verwandelt. Ein Windspiel ist es geworden, das sich dreht und kreiselt, das sich schraubt und immer wieder um dieses erste Mal. Es taucht mich in ein Netz aus Rätseln und Lösungen. Es bindet mich in ein Geflecht aus Fragen, sonst nichts Fragen. So ist es geschehen. Ich setze mich. Ich habe mir die Kleider vom Leib gerissen, denn der Schmerz frisst mich auf. Ich warte nicht keine Viertelstunde mehr, bis ich zu Hause wäre und alles wäre dann. Ich reibe mich ein. Von Kopf bis Fuß reibe ich mich mit der Salbe ein, die Mareike mir über den Tresen geschoben hat. Dann setze ich mich. Dann gehe ich nicht sofort wieder, sondern setze mich. Ich frage mich, warum ich nicht gleich wieder. Die Wucht der Schmerzstille zwingt mich in die Knie, aufs Sofa im Hinterzimmer. Überall auf mir ist Salbe, geruchlos, Cortison getränkt. Nur für einen Moment, nur für die Dauer eines einzigen kurzen Augenblicks will ich mich auf das Sofa im Hinterzimmer der Apotheke zum Storch, in der Mareike Mitleid mit mir hat, mit meiner Haut, den Schrammen, dem Schorf überall. Nur kurz will ich mich darauf setzen und die stumpfe Schmerzstille durch mich hindurchgehen lassen. Ich schließe die Augen. Ich frage mich, warum ich sie nicht offen, warum ich mich nicht wenigstens wieder angezogen. Ich schließe die Augen und lasse Schmerzferne durch mich gellen. So findet er mich, genau so. Nackt, frierend in von Leere erschöpftem Tiefschlaf. Meine Haut sieht aus wie gerupft und geschuppt. Das wird er mir später erzählen, später, wenn er Iris sagt. Iris, die Verkörperung des Regenbogens, Botin der Götter. Was für ein schöner Name. Das Erste, was Nils von mir sieht, ist mein von blutigen Schrammen übersäter, nackter rechter Knöchel, der sich ihm, das war sein Wort, entgegenstreckt, als er die Tür nicht ahnend, was er finden wird, öffnet. Ich frage mich, warum ich immer und immer wieder daran denke, dass er mich so, genau so gefunden hat. Ich wache nur deshalb schon nach einer Viertelstunde wieder auf, weil neben dem Sofa, auf dem ich nackt und von den Kratzspuren meiner eigenen Fingernägel überzogen liege, ein Mann hockt. Weil er mir Schläge ins Gesicht versetzt, leicht, sanft, fast zärtlich, Schläge ins Gesicht, während er gleichzeitig mit einer nicht wirklich tiefen, an den Rändern ausgefransten Stimme nach Mareike ruft. Nils. Ich mochte ihn sofort. Ich mag ihn immer noch. Einer der Gründe. Wie könnte ich es erklären? Wie könnte ich plausibel machen, dass ich Nils, ausgerechnet Nils, 4 Jahre später noch und nach all dem, dass ich ihn immer noch mag, wenn das überhaupt reicht, das mit dem Mögen. Aber ich hasse ihn auch. Und was wäre mein Knöchel, die Tür verschlossen, ausgerechnet der Knöchel, wäre ich angezogen gewesen. Aber ich hasse ihn auch. Sicher? Die Frau blickt aus dem Fenster auf das grau schäumende Meer. Sie trägt ein Kopftuch, im Nacken unter den Haaren verknotet, eine handgewebte Trachtenjacke, einen Wollrock. Ihre Hände ruhen bewegungslos im Schoß, ihr Brustkorb hebt sich kaum im Rhythmus der Atemzüge. Es ist 9 Uhr morgens. Seit 4 Stunden sitzt die Frau am Fenster. Sie schiebt Gedanken fort, Gedanken an ihre Tochter. Sie schiebt sie in den Garten, immer wieder, denn sie kehren hartnäckig zurück und stören sie beim Stilleweben. Die Frau sitzt am Fenster und lebt einen Kokon des Schweigens. Sie schiebt Gedanken fort, sie webt. 2 Stunden später geht sie in die Küche. Auf dem Herd wärmt sie Essen vom Vortag. Ohne weitere Umstände beginnt sie zu essen. Sie trinkt ein Bier dazu, sie trinkt es aus einem Steingutbecher, der viele Jahre alt ist. Dann spült sie Teller, Löffel, Becher. Sie stellt eine Schüssel mit den Resten in den Kühlschrank, seine Tür schließt nahezu geräuschlos. Sie geht ins Bad, wäscht sich die Hände unter kaltem Wasser, ohne Seife, reibt sie mit einer Handcreme ein und nimmt das Kopftuch ab. Im Spiegel betrachtet sie ihr Gesicht. Sie schiebt Iris Gedanken in den Garten, Tochtergarten. Sie löst den Dutt, fährt mit dem Kamm mehrmals kräftig durchs Haar, steckt den Knoten wieder hoch und bindet sich das Tuch erneut um den Kopf. Es ist 12 Uhr. Sie geht zurück zu ihrem Sessel. Sie öffnet das Fenster zum Lüften. Sie schließt es nach kurzer Zeit, setzt sich, legt die Hände in den Schoß und sieht auf das Meer. Es hat inzwischen den dunklen Ton von schattigem Türkis angenommen. Es ist ruhig geworden, fast bewegungslos, flächig. Die Frau öffnet ihren Blick. Langsam fällt das blau-grüne Meer in sie hinein. Es fällt rauschend, tosend, aber langsam. Es bricht sich seinen Weg in die Frau. Sie leistet keinen Widerstand. Sie betrachtet das Wasser in ihrem Innern. Es schäumt und gurgelt. Salzig spült es jeden Winkel aus. Sie taucht in seine Gedämpftheit und senkt ihre Wurzeln am tiefsten Punkt in den Boden. Für das, was kommt, braucht sie einen festen Halt. Sie wartet, bis das nasse Wogen um sie her zur Ruhe kommt. Erst dann richtet sie entschlossen ihre Gedanken auf den Kokon. Konzentriert tastet sie seine Textur ab. Sie kennt ihn gut. Er ist ihr Werk. Seine Schwachstellen, die Verhärtungen, grobe, mehrfach schon geflickte Kerben sind ihr ähnlich vertraut wie sein sonst seidenweiches Gewebe. Lautlos streicht sie über ihn hin. In die trockene Struktur des Schweigens webt die Frau Elastizität. Da webt sie die fein gesponnene Masse Beweglichkeit, die ihm helfen wird, den bevorstehenden Erschütterungen zu widerstehen. Der Kokon muss standhalten können, wenn das Gespräch beginnt. Safran läuft über den Friedhof, fort von Ottchen Heinemann, die Chrysanthemen gießt und braune Blätter rupft. Läuft ans andere Ende, wo unter Weidenblättern Brachland verborgen liegt, eines so groß wie ein Grab, nur keine Blumen, kein Efeu. Trockene Erde, Unkraut, eine zerknüllte Schachtel Zigaretten und 2 Mistkäfer. Bäuchlings legt sich Safran auf die schmale Wüstenei, breitet die Arme aus, streckt die Hände, die Finger und klammert die Seiten des Steins am Kopfende, atmet die Hitze der durstigen Erde ein. Sie hört Würmer kriechen, weit unten in der Tiefe, hört Wasser fließen. Das Haar der Weide streift die nackte Haut ihrer Schenkel. Der Stein ist graugrün, unbehauen. Sie stützt das Kinn auf den Boden, dreht unter hochgezogenen Brauen die Augen steil nach oben, buchstabiert Caroline. Sie heult sich auf den Rücken, spürt den Stein am Schädel, sieht durch das Blätterwerk der Weide den Sommerhimmel. Sie atmet, rückt den Blick noch weiter nach oben, nach hinten. Sie buchstabiert Enilorak. Sie fühlt nichts, sie denkt nichts. Ihr Kleid ist hellblau mit einer weißen Schürze vorn. Sie schaut aus braunen, aus fast schwarzen Augen. Sie streicht im Liegen das Kleid glatt, die Erdkrumen vom Rock und als ein Käfer sie kitzelt, zappelt sie mit dem Fuß. Sie setzt sich auf, lehnt sich gegen den rauen Stein, mit dem Rücken lehnt sie sich, streicht sich eine Strähne aus dem Gesicht, presst mit den Beinen den Oberkörper nach hinten und schiebt sich hinauf. Carolines Stein gräbt sein Gesicht in Safrans Rücken. Dann steht sie, sieht sich um, stemmt sich mit den Armen aufs Felsgrau, das ihr bis zur Brust reicht, klettert hinauf und setzt sich mit links hin. Ihr linkes Bein baumelt über dem Oli aus Caroline. Sie sieht Ohmchen Heinemann nahe bei der Kirche über das andere Grab gebeugt, sieht sie im Gespräch mit einer Nachbarin. Die Haut der Frauen schimmert fahl über den Grabsteinen. Es ist heiß, schwül. Der Himmel presst sich auf die Menschen. Der Friedhof liegt in der Hitze. Safran hört eine Lärche singen. Hinter dem Mäuerchen aus hellen Steinen die Straße, dahinter ein Feld, dahinter der Wald. Ganz hinten, über dem Wald, weit weg, Hügel, Berge. Safran springt vom Stein, schüttelt Erde unter ihren Sohlen hervor, durch die Lederriemchen ihrer Sandalen zurück auf die Brache, streicht wieder das Kleid glatt und diesmal auf die Haare. Ohmchen Heinemann wird nach ihr rufen, gleich. Sie wird vorher bei ihr sein, wird nicht antworten müssen. Von ihr werden Antworten erwartet, deshalb kommt sie neuerdings den Fragen zuvor. Safran erkundet das Schweigen, unauffällig, beharrlich. Safi, ruft Ohmchen Heinemann in die Stille des Friedhofs und dreht sich suchend um sich selbst. Da bist du ja schon, meine Kleine. Sie tätschelt den Mädchenkopf. Ohmchen Heinemanns Hände riechen nach Erde, feucht, fruchtbar. Krumen kullern über Safrans Gesicht, entlang der Ausbeutung ihrer Nasenflügel rieseln über ihren Lippen auf den Boden. Safran sieht zur Großmutter hoch, betrachtet sie. Die Furchen in ihrem Gesicht glänzen vom Schweiß der schattenlosen Arbeit. Sie reicht dem Kind die Gießkanne. Der Pfarrer geht vorüber. Er grüßt. Er sieht Safran nicht an. Er fragt nach Safrans Onkel. Sie reden über das Wetter, die Hitze. Sie verabschieden sich. Die Gießkanne reicht Safran bis zur Hüfte. Sie ist leicht. Sie leuchtet im Grün der Grashüpfer. Sie schlägt auf dem Heimweg, wippend und tonlos an Safrans Beinen. In einem Sturm wohnen, im Tosen eines Orkans, die Stille fortfegen mit Macht, wie dieser Frühjahrsdonner vor dem Kinderzimmerfenster. Mein Name sollte Helga sein, wie der dieses Sturmtiefs.